ARD Sounds.
Ich glaube, auf jeden Fall wollen die Leute Tiefe und auch junge Leute wollen Tiefe und wollen die Welt verstehen. Und die Welt ist halt voll schnell geworden. Und so Dinge wie Podcasts oder lange Videos sind, glaube ich, richtig gute Wege, um Leute tiefgründig zu informieren. Oh Gott, ich denke schon wieder, wie der größte Boomer. Warum manövriere ich mich da die ganze Zeit rein? Immer wenn man merkt, dass eine Sache KI ist, ist man erstmal ein bisschen enttäuscht. Also wer will dann 30 Minuten vorm Fernseher sitzen und sich Slop angucken? Stand jetzt niemand. Und das ist eigentlich auch, bin ich ganz ehrlich mit dir, Eva, der Hauptgrund, warum ich heute hier bin. Ich brauche eine...
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist ein absolutes Mysterium. Millionen Menschen kennen zwar seine Stimme, aber weder sein Gesicht noch seinen vollen Namen. Noch nie habe ich bei Deutschland 3000 von einem Gast so oft keinen Kommentar gehört oder darüber rede ich nicht. Aber nachdem wir uns ein bisschen aufgewärmt hatten, habe ich es dann doch geschafft, Jonas ein bisschen was zu entlocken. Und es sollte ja auch gar nicht nur um ihn persönlich gehen, sondern auch um seine Arbeit. Jonas ist einer der beiden Gründer von Simplicissimus, einem der größten YouTube-Kanäle Deutschlands. In seinen Videos erklärt er, warum die Deutsche Bahn ständig zu spät kommt, erzählt spektakuläre Spionagefälle nach oder analysiert Donald Trumps Krieg gegen die Medien. Was in seiner Studenten-WG anfing, ist heute eine Firma mit über 30 Angestellten und mehr Reichweite als mancher öffentlich-rechtliche Sender hat. Ich freue mich besonders, dass Jonas sich auf dieses Interview eingelassen hat, weil wir damit auch den YouTube-Kanal von Deutschland 3000 eröffnen. Wir posten ja schon länger Ausschnitte aus den Interviews auf Instagram und in letzter Zeit kam von euch immer häufiger die Frage, wo man denn die kompletten Mitschnitte sehen könne. Ab jetzt ist das also endlich möglich. Ihr findet alle neuen Folgen auch als Video auf YouTube. Ich hoffe persönlich, dass so nochmal ganz viele neue Leute auf Deutschland 3000 aufmerksam werden und dass es für alle von euch, die schon länger dabei sind, vielleicht auf dieser zusätzlichen Plattform neue Möglichkeiten gibt, in den Austausch über meine Gäste und ihre Themen zu kommen. Ansonsten soll sich für euch aber gar nicht viel ändern. Euch erwartet hier der gewohnt wilde Mix von Gästen, die euch bereichern und zum Nachdenken bringen sollen. Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, hä, du machst einen Videopodcast und der erste Gast zeigt sein Gesicht nicht? Tja, dann checkt doch gerne mal direkt diesen neuen Kanal, denn da gibt's Jonas trotzdem zu sehen, nur halt irgendwie anders. Also, los geht's. Hi, ich bin Eva und mein heutiger Gast ist Jonas. Er ist der Mann hinter einem der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle. Fast alle kennen seine Stimme, aber niemand kennt sein Gesicht.
Oh shit, here we go again.
Hallo Jonas, sag mal, jetzt habe ich endlich einen YouTube-Kanal und mein erster Gast ist ein Avatar. Warum bist du anonym? Warum willst du dich hier nicht zeigen?
Also die Gründe haben sich für David und mich über Zeit so ein bisschen verändert. Also als wir angefangen haben, war noch nicht so ganz klar, ob wir das jemals irgendwie Vollzeit machen werden. Das war auch gar nicht unbedingt das Ziel, es war eher so ein Hobby. Und dann wollten wir uns etwaige Berufsperspektiven nicht verbauen, indem man weiß, was wir da so fabrizieren auf YouTube. Dann später haben wir, als wir angefangen haben, politischen Content zu machen, vor allen Dingen auch viel natürlich gegen die AfD, einfach viele Drohungen bekommen, so, von denen wir uns auch teilweise, damals wir noch ziemlich jung, echt einschüchtern lassen haben. Also irgendwelche Morddrohungen, wir hängen euch an den Bäumen auf, bla bla.
Krass, so. Ja.
Ja, so rechter Shit einfach. Den man heute vielleicht auch ein bisschen mehr wegwischen würde, aber damals war das schon echt gruselig. Und dann, als die Kanäle ein bisschen bekannter geworden sind, war es irgendwie eigentlich auch ganz angenehm, dass wir einen normalen Alltag führen können, außerhalb davon, ob man eben einfach nicht weiß, was wir tun. So.
Und hast du heute nicht manchmal auch das Bedürfnis, ich meine, ihr habt Millionen Fans und Abonnenten, mit denen auch mal so in Austausch zu kommen? Also ich meine, du könntest, keine Ahnung, in Deutschland auf die Videodays gehen und einfach mal so baden in euren Fans und auch rausfinden, wie sind die so drauf, was wollen die vielleicht noch von euch und so. Das hast du gar nicht, das Bedürfnis?
Ja, ich glaube, dadurch, mich hat es nie so gereizt, also so famous zu sein oder so. Ich glaube, ich habe da eher Respekt vor, persönlich. Heißt nicht unbedingt, dass wir für immer anonym bleiben werden, so, aber ich glaube, selbst wenn wir jemals unsere Gesichter zeigen würden oder ich spezifisch mein Gesicht zeigen würde, würde ich das hoffentlich nicht so als, also ich würde dann nicht anfangen, so ein Influencer-Leben zu leben unbedingt, sondern vielleicht dann mal hier und da aufzutreten, aber nicht, ich weiß nicht, es hat mich nie so gereizt.
Okay, aber dann, also dann vielleicht doch Face Reveal vor GTA 6.
Ey, wer weiß, ich glaube nicht, ich schätze ehrlich gesagt nicht, aber keine Ahnung, ich würde es nicht mehr so, für mich nicht mehr so ganz kategorisch ausschließen, wie es eine lange Zeit war, einfach weil sich die Sachen, die wir machen, auch so sehr verändern und wenn ich so auf so einer professionellen Ebene bekannt wäre, dann wäre das vielleicht für mich in Ordnung. Ich glaube, so dieses so in Köln durch die Stadt laufen und dann fotografieren einen so Teenager da, ich glaube, das wäre so mein Albtraum. Ja. Genau, und ich glaube, das würde ich vermeiden wollen, I guess.
Du hast, Stichwort vermeiden, wir schicken ja vorher immer so einen Fragebogen an unsere Gäste und da war in deinem Fall auch die Frage drin, wenn du was an der Erziehung deiner Eltern ändern könntest, was wäre das? Und du hast gesagt, so ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen oder weniger Risiko zu vermeiden. Woran merkst du das denn in deinem Alltag, dass du dazu erzogen wurdest?
Also ich glaube, das größte Ding war im Prinzip YouTube damals. Also meine Eltern waren am Anfang relativ skeptisch. Sie sind mittlerweile sehr große Fans und Supporter, okay. und es ist sehr, sehr sweet. Aber es war schon so eine gute deutsche Skepsis damals, so die man vielleicht auch kennt, die, glaube ich, aber auch generationenbedingt ist. Ne? Vielleicht auch eine Generation, die irgendwie viel mehr auf Sicherheit getrimmt war, wo man auch einfach noch nicht so viele Möglichkeiten hatte. Vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten zu scheitern, falls es halt mal nicht läuft. Aber ja, ich glaube, das musste ich mir schon auf so eine Art und Weise so ein bisschen erkämpfen. Also sowohl gegenüber meinen Eltern damals, als wir angefangen haben, aber auch so persönlich nicht so ganz anxious, jeden einzelnen Move zu betrachten. So, oh Gott, was, wenn es nicht klappt? Mhm. Weil meistens sind die Konsequenzen ja gar nicht so dramatisch, wie man sich das im Kopf ausmalt, selbst wenn eine Sache schief geht.
Wann hast du dich zuletzt so richtig bewusst dir gesagt, okay, komm, jetzt traue ich mich das einfach mal, ist vielleicht ein Risiko, aber ich will das ja ändern oder ich will darin stärker werden. Kann ja auch so eine ganz kleine Sache sein, ich weiß nicht.
Also ich glaube, so ein Face-Reveal wäre ein ganz gutes Beispiel. Ja, also ich hätte da extrem Angst vor auf jeden Fall und krassen Respekt und oh mein Gott, da müssen die Leute mich aussehen und so. Aber vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so dramatisch. Ich glaube, ich frage mich auch mal, wie viele Leute wird es wirklich jucken? Also vielleicht wird es kurz einmal Leute jucken, aber ja. Dann, keine Ahnung, da sind so viele Leute an Simply beteiligt und an Fern und keine Ahnung, der 2BG-Content hat sich ja auch echt verändert und das ist auch natürlich ein Team an Leuten, das machen wir auch nicht zu zweit, so könnte ich ja niemals animieren. Und wenn man dann, wenn es nicht so ganz personenbezogen ist, was wir machen, wird es wirklich so viele Leute so sehr interessieren, das ist glaube ich auch so. Ich habe immer so die Angst, einerseits die Angst, dass es zu viele Leute juckt und dann andererseits die Angst, dass es gar keinen jucken würde, weil ich glaube, wenn ich dann so ein Face-Reveal machen würde und dann sind sie, ja, who cares, wäre halt auch irgendwie cringe. ich weiß nicht, keine Ahnung, so Gedanken.
Okay, aber dann reden wir doch mal über das, was die Leute jetzt schon sehen können. Du hast gerade schon eure drei Kanäle erwähnt, die ganz großen. Simply, Fern ist der englischsprachige Kanal und dann gibt es noch 2BG, Two Bored Guys, das macht David und du zusammen. Wenn wir gerade mal die ersten beiden, die lassen sich glaube ich besser zusammenfassen. Der Deutsche hat gerade, stand jetzt, 2,4 Millionen Abos, der englischsprachige sogar 4,7 Millionen. Und wenn du das jemandem erklären müsstest, der noch nie ein Video von euch gesehen hat, was macht diese Inhalte aus?
Ich glaube, wir erzählen Geschichten über, vor allem über Animationen, die sonst mit herkömmlichen Mitteln schwer zu erzählen sind. Ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie in so ein Format fassen müsste, früher haben wir Video-Essays gesagt, jetzt sind es mittlerweile vielleicht eher Kurzdokumentationen, keine Ahnung, es sind ja auch nur so Labels. Ich glaube, der Grund, warum Leute es schauen, ist, dass es einerseits hochwertig produziert ist und eben Sachen veranschaulicht, die sonst irgendwie schwer verdaubar sind oder wo es sonst einfach kein schaubares oder zeigbares Material so richtig gibt. Aber andererseits auch, weil wir sehr viel recherchieren und es versuchen, komplexe Dinge verständlich zu erklären. Die Schlag- oder die Tagline von Simply ist irgendwie, ich hab's vergessen, warte, wait a second. Dinge,
ich hab's hier
von denen du noch nie gehört hast, irgendwas, oh Gott.
Also ich habe hier stehen, schön, verständlich, kritisch und fundiert. Wir machen Essays zu Fragen, die du dir noch nie oder viel zu oft gestellt hast.
Das, I guess.
Es war aber mal eine andere, ne? Ich habe nämlich auch die Beschreibung, wie ihr euch zuallererst beschrieben habt, als David und du diesen Kanal gestartet habt. Ihr wart, glaube ich, Studierende beide noch, oder habt beide noch studiert. Und da habt ihr geschrieben, es war auch ein bisschen länger. Oh Gott, du versinkst hier gerade schon. Wir sind junge Gesellschaftsdiagnostiker und Sozialkritiker.
Bitte auf,
mit der,
bitte
mit
nicht,
der Ambition.
Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Mercy.
junge Ethik zu repräsentieren. Okay, ich sag so, okay, wenn es dir so unangenehm ist, ich sag noch kurz, was hinten raus stand, weil ich fand das schon interessant. Wir versuchen zu zeigen, in was für einer unvollkommenen, verrückten, oft unwirklich erscheinenden Welt wir leben, in der die Menschen einander und in ihrem inneren Kern trotz Globalisierung und Digitalisierung ferner denn je sind. Du versinkst gerade so, warum macht dir das so ein blödes Gefühl?
Boah, ist das unangenehm. Oh Gott, also... ja, also alle unsere alten sind extrem prätentiös. Es ist so wahnsinnig peinlich. Also alle unsere alten Videos sind ja auch sau schlecht. Also es ist halt so, ach, ich weiß nicht, wir haben angefangen zu studieren, also ganz schlimme Weltversteher-mäßig nach so einem Semester. Oh mein Gott, es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt.
Was hast du studiert?
Darüber reden wir nicht. Okay. Darüber reden wir nicht. Sorry. aber ja. Ja, aber es ist, also nicht Philosophie, nicht Philosophie. Und es ist, keine Ahnung, es ist sehr unangenehm. Es hat auch lange gedauert, uns da rauszukämpfen. Also ich glaube, unser erstes Video, das ich persönlich mir angucken kann, ist irgendwann von 2022 oder so.
Krass,
also ich,
okay.
Ja, ich weiß es nicht. Viel ist echt sehr schlecht gealtert. Und,
aber würdest du sagen, wart ihr damals idealistischer oder pessimistischer? Wie habt ihr damals in die Welt geguckt?
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall in sehr vielen so schwarz-weißen Kategorien gedacht. Mhm. Also ich glaube, relativ typisch für junge Menschen. So die Sachen sind alle so ein bisschen extremer. Das ist extrem so. Wir haben auf jeden Fall auch gedacht, dass wir alles komplett verstehen alles. So, ich glaube, ich hätte damals mir selber zugeschrieben, dass ich komplett checke, was abgeht. Und also viel mehr als heute so. So vielleicht so dann den Krüger-Effekt, so richtig die Idiotenkurve. Man weiß so wenig, dass man gar nicht checkt, wie wenig man weiß und denkt, man wäre voll der Experte. Ich glaube, das fasst die frühen Simpli-Tage sehr gut zusammen. Bitte nicht angucken, ich hoffe, es ist offline, sonst nehme ich es gleich offline nach diesem Gespräch.
Nee, also, ich kann ja mal sagen, was für Themen so eure erfolgreichsten Videos haben, um das quasi so zu konterkarieren. Also es gibt viele Videos über krasse Betrugsfälle oder so Spionagegeschichten. Es gibt den gefährlichsten und den, der schlauste Serienmörder Amerikas. Also viel solche Geschichten, aber dazwischen halt auch so Banger mit Millionen Views wie der Reichtum der Kirchen in Deutschland oder warum das deutsche Bildungssystem so schlecht ist. Das zeigt, glaube ich, auch so krass einmal eure Range. Und als ich jetzt nochmal mich so vertieft habe in dieses Övre, das ihr über Jahre angesammelt habt, habe ich vor allem im ersten Moment gedacht, wie geil, dass das alles Millionen Abrufe hat, weil es nochmal so zeigt, dass Menschen wirklich lernen wollen. Also Leute sind heiß auf diesen Content und sagen, ey, gib mir eine Erkenntnis, gib mir irgendwas, was ich noch nicht weiß, wo ich Bock habe, da neue Zusammenhänge oder Geschichten zu hören. Und das steht, finde ich, in so krassem Kontrast dazu, dass wir gerade ständig hören, die Aufmerksamkeitsspannen sind so kurz, Leute gucken nur noch so Snackable-Content oder irgendwelchen Slop, man muss Social Media für junge Leute verbieten. Also warum steht das im Vordergrund, während ihr die ganze Zeit diesen Wissenshunger bedient? Warum wird der gar nicht gesehen?
Wow, spannendes Thema. Also ich glaube, mehrere Sachen dazu. Ich glaube auf jeden Fall, das Interesse an unseren Videos zeigt, dass die Leute Interesse an Tiefe haben und Tiefe wollen und Dinge wirklich verstehen wollen und dass Medienschaffende oft das unterschätzen und eigentlich bei den komplexen Erklärungen lieber irgendeine Abbiegung nehmen oder eine Abkürzung, weil sie irgendwie das Gefühl haben, okay, wir müssen die Leute jetzt bei der Stange halten und dann dadurch entsteht vielleicht auch so viel so seichter oder so halbgarer Content. Insofern safe. Ich glaube aber auch, dass es einfach verschiedene Momente im Alltag gibt, in denen die Leute dann einfach verschiedene Dinge gucken. Ich glaube ungefähr, je nach Video, so 30-50% der Leute gucken uns auf dem Fernseher. Und ich glaube, das ist auch einfach was anderes, als wenn man, ich weiß nicht, irgendwo in der Bahn sitzt und halt so ein bisschen scrollt. So. Leute sagen ja auch, dass YouTube immer mehr zum neuen Fernsehen wird. Also wirklich für viele Leute quasi das Abendprogramm ersetzt oder die zumindest dann irgendwas auf YouTube gucken und danach eine Serie oder so. Und insofern weiß ich nicht, ob quasi so diese ganze Diskussion um schrumpfende Aufmerksamkeitsspannen und ob Social Media schlecht ist für Kinder, sich so sehr übertragen lässt auf das, was wir machen, weil es, glaube ich, nicht in direkter Konkurrenz steht zu so TikTok-Reels, weil es einfach sowas ganz anderes ist. Insofern, ich glaube, auf jeden Fall wollen die Leute Tiefe und auch junge Leute wollen Tiefe und wollen die Welt verstehen und die Welt ist halt voll schnell geworden und so Dinge wie Podcasts oder lange Videos sind, glaube ich, richtig gute Wege, um Leute tiefgründig zu informieren. Aber ich glaube, die Diskussion rund um Aufmerksamkeitsspannen und Shorts und Ratatatata Subway Surfer ist, glaube ich, trotzdem valide.
Ey, und eine Zahl, die mich total überrascht hat jetzt bei der Recherche, die steht auf der Website eures Managements, dass euer Publikum zu 86% männlich ist. Wie erklärst du dir das? Das ist ja wirklich, also heftig.
Ja, leider
Wo
Gottes.
Wo sind die Frauen? Warum erreicht ihr die nicht?
Ja, leider Gottes. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass allgemein mehr Männer Bildungsinhalte schauen auf YouTube als Frauen. Why? Ich glaube, Riesendiskussionen werden Frauen nicht früh genug an wissenschaftliche Inhalte oder an politische Inhalte herangetragen. I don't know. Ist die Plattform so männlich? Natürlich liegt es bestimmt potenziell auch daran, dass wir einfach männliche Stimmen sind, dass das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise männlich wirkt. Manche Themen sind vielleicht eher so ein bisschen männlich gelesen, klassisch. Wir haben uns das schon oft gefragt, das ist bei uns schon seit Ewigkeiten ein Thema, schon seit wir bei Funk waren, wo das ja auch immer eine Diskussion war, weil es natürlich da denen immer daran gelegen ist, möglichst alle Menschen zu erreichen, alle jungen Menschen und eben auch Frauen. Und wir haben auch, ich weiß nicht, wir haben mal versucht, das wirklich strategischer zu machen. Wir haben so einen Zweizeiler zu Shein gemacht, der ist auch total eingeschlagen und dann war so der Ratio auf dem Video so 80% Männer und 20% Frauen anstatt den üblichen 85-15.
Okay,
also
krass,
so, ich glaube, an einem gewissen Zeitpunkt kannst du ja auch nichts mehr machen. Also wenn du, ich weiß nicht, jetzt in unserem Fall 2,4 Millionen Abos hast auf Simply, was müsstest du machen, um diesen Ratio auf 50-50 zu kriegen? Das geht ja mathematisch irgendwie gar nicht mehr auf. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Sache, mit der wir uns auch befassen. Also wir sind jetzt nicht einfach nur happy damit und finden das irgendwie geil. Das Problem haben aber ganz, ganz viele Bildungskanäle. Eine Sache, die wir zum Beispiel jetzt probiert haben, ist sehr bewusst in unserem Podcast mit zwei Sprecherinnen zu arbeiten, also zwei weiblich gelesenen Hosts. Und funktioniert super. Also die sind extrem spitze, obviously. Das hat sich jetzt gerade so angehört, als würde ich das in Frage stellen, weil die Frauen sind, so meine ich es gar nicht. Ich backtracke lieber mal ganz kurz. Die sind obviously mega cool und das funktioniert obviously mega super. Ich fühle mich, als würde ich hier gegen so einen imaginären Incel argumentieren.
Kein Ding, aber wir können ja wirklich, also die Leute können ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, warum Frauen viel weniger solche Videos gucken. Ich kann es mir auch nicht richtig erklären, nachdem ich jetzt so viel davon geschaut habe. Ich will dich jetzt ja auch gar nicht so weiter in die Zange nehmen, sondern ich habe wirklich, frage mich das. Aber wir können ja mal in eins reingehen. Ihr habt nämlich gerade, da war glaube ich der Angriff von USA und Israel auf Iran 2 Tage her, da hattet ihr schon ein Video dazu, das einmal erklärt, so die englischsprachige Überschrift war How Iran's Leader Was Killed, also wie wurde Khamenei umgebracht.
Plötzlich wird die Anlage von israelischen Raketen getroffen. Zu diesem Zeitpunkt halten sich einige hochrangige Regierungsmitglieder in einem der Gebäude auf. Khamenei soll sich in einem der angrenzenden Gebäude befinden. Satellitenaufnahmen zeigen später schwere Schäden an der Anlage. Aus den Ruinen steigt schwarzer Rauch auf. Auch auf Videoaufnahmen, die hier gemacht wurden, kann man massive Rauchbildung im Bereich der Anlage sehen. Auf einem hier entstandenen Foto ebenfalls. Ayatollah Ali Khamenei wird bei den Angriffen getötet.
Nimm ich mal mit, wie läuft so eine Produktion ab? Das muss ja rasend schnell, rasend viel Arbeit gewesen sein.
Ja, das sind immer die absoluten Achterbahnfahrten. Macht auch extrem Spaß. Mhm. Also muss man auch immer sagen, ist immer so ein ziemlich krasser Adrenalinkick. In dem Fall war es so, dass ich den ganzen Tag die Nachrichten gar nicht gelesen habe samstags. Ich war im Kino, habe mir Marty Supreme angeguckt. Sehr empfehlenswerter Film. Abends nach Hause gekommen, ganz entspannter Abend. Und dann, ich kann mal ein bisschen weiter ausführen, weil die Geschichte ist relativ witzig eigentlich. Meine Freundin hatte noch ein paar von ihren Freundinnen da, die abends feiern gegangen sind. Und die haben bei uns im Wohnzimmer vorgetrunken. Und ich habe mich schon so ein bisschen zurückgezogen. Ich war auch schon ein bisschen K.O. Und habe einfach so, ich weiß nicht, eigentlich ein Fehler, New York Times abends gelesen. Eigentlich auch so ein Bad Habit, so um 11 Uhr abends noch einmal so ein bisschen, oh mein Gott, was läuft alles schief in der Welt? Was hat Trump dieses Mal getan? Und dann war halt so, okay, Irans Supreme Leader ist tot, laut Trump. Und dann, ja, kennst du das GTA-Meme? Oh shit, here we go again. So, ja. Genau, so dieser Moment in unseren Zweck gegangen, hey, wir covern das, wir müssen das covern. Abfahrt. Dann habe ich bis 2 Uhr morgens ungefähr das Dokument prepared, einfach was ist der Schlachtplan, was ist die Strategie, was ist die Struktur von dem Skript. Und Leute gesammelt, die Bock darauf haben, weil es natürlich freiwillig, also verpflichten niemanden in unserer Firma, sonntagmorgens zu arbeiten, sondern wir fragen so groß in die Runde, wer ist am Start? Und unsere Culture ist aber, dass natürlich alle Bock haben. Und dann beginnt halt quasi so ein, ich weiß nicht, so ein absurder Run. In dem Fall haben 3 Leute geschrieben und recherchiert und zwei Leute parallel gefact-checkt und parallel habe ich alles recorded und sobald Sachen geupdatet waren, ist neu recorded und dann ging es immer alles laufend in den Schnitt und dann währenddessen habe ich die Art Direction gemacht, also was zeigen wir überhaupt? Dann hat eine 3D-Artist bei uns die Mel quasi den Stil der 3D-Animation festgelegt, damit die innerhalb der verschiedenen Animationen so eine Consistency gibt und hat Teran gebaut und dann haben sich, ich glaube, insgesamt 3 3D-Artists aufgeteilt und dann halt die einzelnen Szenen gebaut. Die waren ironischerweise als erste fertig. Also die 3D-Animation.
Die haben kurz Teran gebaut und waren fertig. Ich finde es so geil, wenn du das so formulierst.
Ja, also natürlich, da gibt es Wege, aber so ist es abgelaufen. Das war aber auch mit Abstand das Herausforderndste, weil die Situation so extrem dynamisch war. Also dann hieß es erst, im Irak sind so und so viele Leute von einer Rakete getötet worden. Und dann eine halbe Stunde später, Scherz, war eigentlich Debris von einer abgefangenen Rakete und waren auch nur so halb so viele. Und dann ändert sich am laufenden Band die Situation. Montagabend haben wir es dann geschafft, online zu gehen. Und wir haben, glaube ich, auch visuell alles gefact-checkt. Und Clip, der auch viel durch die Medien gegangen ist, der war am Ende einfach KI. Mega gruselig.
Mega gruselig.
Okay. Ein Clip vom Dubai Airport war einfach AI, wird dann geblurrt. Das kann man zum Glück machen bei YouTube. Das sind so 2 Sekunden, aber ansonsten sind, glaube ich, keine Fehler in dem Video, die uns aufgefallen sind. Mhm. Also gibt immer Sachen, die man besser machen kann und Sachen sind jetzt natürlich auch teilweise outdated, aber ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ja. Sorry, aber ich habe vergessen, was witzig war. Entschuldigung, kleine Tangent. Aber während ich quasi mich einlese und dieses Dokument baue, in meinem Schlafzimmer an dem Couch, haben meine Freundin und ihre Freundin halt parallel im Wohnzimmer immer mehr Spaß und werden immer lauter. Und während diese Party so abgeht, sitze ich so frenetisch am Laptop und oh mein Gott, fuck, wie machen wir das? Trommel die Leute zusammen. Gehe irgendwann um 2 Uhr morgens pennen, während die so zu so einer Party gegangen sind. Und mein ganzes großes Ding war, so eine bessere Work-Life-Balance zu haben dieses Jahr. Und es war so kurz vorm Einschlafen zu
haben. Das wird
alles nichts. Es läuft super. So war das.
Nee, aber das ist ja total interessant, wenn ich mir jetzt genau dieses Bild vorstelle. Das ist für mich wie so ein Splitscreen. Du sitzt in einem Raum mit, so wie jetzt hier gerade, und tippst und hackst da in deinen Rechner und nebenan ist die große Party. Da steckt ja irgendwie auch das drin, was dich motiviert dazu, das zu machen. Und was ja übrigens auch krass belohnt wurde. Also ich habe dieses Video gesehen, da war es 11 Stunden online und hatte schon 2 Millionen Views. Was ist das in dem Moment? Also du hast eben beschrieben, okay, dazu muss ich jetzt was machen. Was treibt dich an? Was willst du da erreichen in dem Moment?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass viele Leute einfach keine Nachrichten gucken. Das ist halt so. Die schauen sich ja keine Nachrichten an oder lesen kaum News oder lesen oder schauen, haben vielleicht so eine Art News-Ticker auf Instagram, was aber, glaube ich, so dich nicht unbedingt in die Lage versetzt, dir so ein kurzes, knappes, nüchternes Gesamtbild zu machen. Und dafür sind diese Videos da. Und ich glaube, wie erfolgreich die sind, zeigt auch, dass dieser Bedarf einfach extrem hoch ist. Also die Kommentare sind meistens natürlich einerseits, oh mein Gott, wie habt ihr es so schnell gemacht? Kurze Antwort, wir sind halt viele Leute, I don't know. Aber so die andere Hälfte ist oft so, wow, danke, dass ihr das eingeordnet habt. Und jetzt habe ich endlich eine klare Lage und so und ein klares Bild von der Lage. Und das ist der Hauptmotivator. Und natürlich ist es irgendwie cool für den Kanal, dass diese Videos so viele Aufrufe machen. Das ist aber jetzt nicht wichtig für langfristiges Wachstum oder so. Also das ist jetzt nicht Teil unserer Strategie, um irgendwie mehr Publikum zu erreichen. Ich glaube, da sind Videos, die viel langlebiger sind und den sogenannten Longtail haben, also irgendwie über Monate oder Jahre ausgespielt werden im Algorithmus, viel wichtiger. Es geht halt wirklich vor allem einfach darum, dass es wichtig ist. Ist einfach wichtig in der Situation. Es gibt zu viele Fake News.
Ja. Ey, und ich verstehe voll diesen Pain, den du gerade beschrieben hast von, okay, es passiert ja die ganze Zeit was. Wann springen wir jetzt eigentlich ab? Also wann kann dieses Video online gehen, dass man noch 3 Tage lang permanent ergänzen, aktualisieren könnte und vielleicht auch wollte? Und ihr macht ja nicht jetzt jeden Tag ein neues Video zu dieser Situation, sondern das ist jetzt erstmal euer Iran-Video. Bist du denn trotzdem jemand, der dann sich auch reinfuchst oder so Bock hat, diese Szenarien durchzudenken? Okay, was passiert jetzt, wenn der Nachfolger von Khamenei ist jetzt frisch bestimmt? Was könnte das bedeuten? Bist du jemand, der da so was durchdenkt und noch rumanalysiert, auch wenn das Video längst draußen ist?
Oh ja, auf jeden Fall. Ich bleibe die ganze Zeit im Thema. Vielleicht ist es auch was irgendwie auf eine Art und Weise und so natürlich ins Bild passt, weil wir sowieso die ganze Zeit Nachrichten lesen. Es ist so ein bisschen Teil des Jobs, dass man ist eh immer auf eine Art und Weise informiert. Mhm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Teil meiner Tagesroutine, mal beim Economist reinzuschauen, bei der New York Times, bei der Zeit. Einerseits einfach natürlich, was so abgeht in der Welt, aber auch, weil die eben oft einfach krasse Geschichten haben und krasse Geschichten erzählen, die dann irgendwie inspirierend sind für unsere Inhalte. Und dadurch ist man eh immer so im Loop. Und dann dieses im Loop sein auf eine andere Weise weiterzugeben, ist ja nichts anderes als das, was es ist. Wir haben ja keine Reporter on the ground oder können im Ansatz das leisten, was die ARD oder so leistet in dem Moment. Ich glaube, aber diesen Eindruck wollen wir Leuten auch nicht geben. Das ist nicht der Wert, den diese Videos haben. Also wenn einem Live-Ticker was gelegen ist, dann so bitte ich euch tagesschau.de. Oder eine andere Plattform eures Vertrauens, aber die diese Videos sind eher so ein Level darüber, so ein bisschen, what does it mean, what just happened in the last X hours.
Ja, aber ey, den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch. Am Ende dieses Videos heißt es, timely reporting like this is incredibly resource intensive. Also auf Deutsch, so schnell zu berichten, das kostet unheimlich viel Zeit, Geld, Aufwand, Ressourcen halt. Und ich dachte in dem Moment, ah cool, da kommt jetzt ein Shoutout an die ganzen Medien, die Infos recherchiert haben, weil ihr habt ja Quellen drin wie CNN, New York Times, BBC, Times of Israel in dem Fall. Aber dann geht's weiter und es kommt so, it's only possible through today's sponsor. Und dann kam so ein Rasiererhersteller und ich dachte, müsste man nicht an der Stelle eigentlich dafür werben, dass eure Zuschauer mal ein Abo bei einem dieser Medien abschließen, weil ihr ja auch, also ihr macht kostenlosen Content quasi auf dem Nacken von diesen Journalisten, wo das ja so viel kostet, wie du gerade beschreibst, dieses Auslandreporting zu machen, investigativ zu berichten und so.
Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich Content auf deren Nacken machen. Also ich glaube, in so einer Situation wie dem Iran-Referenzen sowieso alle sich gegenseitig so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch ein übergeordnetes Interesse an den Informationen. Ich glaube, die New York Times würde nicht sagen, das ist aber, das haben wir jetzt gerade rausgefunden, das möchten wir bitte gatekeepen. Hol dich ein Abo bei uns. Solche Artikel sind ja auch immer frei verfügbar und nicht hinter irgendeiner Paywall. Insofern, ich glaube, wir sind da ein Teil von so einer natürlichen Wertschöpfungskette. So. Aber nichtsdestotrotz, klar, also ich glaube, wir könnten auch in diesen Videos integrieren, wir haben diese Informationen vor allem von der New York Times, der Zeit, etc., etc., etc. Hier on screen, wir haben euch Links zu deren Angeboten verlinkt. Ist eine gute Idee, könnten wir safe integrieren? Ja, doch, auf jeden Fall, klar. Ich glaube, in diesem Fall war es vor allem die New York Times, die einfach komplett einfach auch so schnell so krasse Insider-Infos immer hat, das ist einfach irre so. Ja. Aber das machen wir natürlich auch transparent. Also wir tun nicht so, als wüssten wir.
Ja, ja, genau. Also, es gibt diese Quellendocs und die sind super umfassend. Ich habe nur bei dem Blick so gedacht, ich kriege halt parallel mit, Freunde von mir sind Auslandsreporter und die sagen, ja, alle machen irgendwie Reels über unsere Stories oder Videos und greifen das auf und immer weniger Leute abonnieren und zahlen wirklich für diesen Journalismus. Ich glaube, wir laufen da in ein Problem rein, das wir jetzt noch nicht haben, aber mittelfristig könnte das halt so sein, wenn immer mehr Leute zum Beispiel ihre Auslandsreporter abziehen oder so. Wie verbreiten wir dann solche Informationen? Wie kommen wir überhaupt an die? Ne? Das beschäftigt mich irgendwie.
Total, total. Ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel, dass wir so ein Video machen, dazu führt, dass weniger Leute Dinge abonnieren oder Outlets abonnieren, die Auslandsreporter haben. Also ich glaube, da ist auch immer die Frage, was sind denn unsere Social-Media-Strategien als, ich weiß nicht, Magazin X, als Outlets Y. So.
Ja.
Vielleicht macht es ja auch Sinn, sich mehr darüber Gedanken zu machen. So.
Wie nimmst du denn die Diskussionskultur unter euren Videos wahr oder vielleicht auch im Vergleich zwischen dem deutschen und dem internationalen Kanal? Unterscheidet sich das, wie da diskutiert wird?
Ja, unsere deutschen Zuschauer sind prinzipiell, glaube ich, mehr dazu bereit, Graustufen anzunehmen. Also, dass Dinge nicht so oder so sind, sondern irgendwie kompliziert und können sich dann differenzierter damit auseinandersetzen. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir so eine, also für einfach eine globale Audience haben und dann da so viel aufeinanderstößt, dass der Diskurs einfach auch aus so vielen Richtungen geprägt ist. Ein Beispiel ist auf jeden Fall der, ich glaube, CECOT nennt man das Riesengefängnis in El Salvador, wo so unter unmenschlichsten Bedingungen extrem viele so Bandenkriminelle weggesperrt wurden. Seitdem ist das Land deutlich sicherer. Die Demokratie ist so ein bisschen, naja, jetzt nicht komplett dahin, aber auf jeden Fall gefährdet. vom jetzigen Präsidenten. Und als wir darüber ein Video gemacht haben, auf Englisch, wurden wir gebasht in den Kommentaren. Oh mein Gott, westliche Perspektive, privilegierte Perspektive. Aber im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich auch, wir haben eine Expertin drin, aber schon eine Expertin aus dem Westen, uns jemanden holen sollen dort vor Ort, 100%ig point taken so. Aber die Diskussion ist gar nicht differenziert. So, ja, okay, natürlich ist das gut, dass jetzt das Land sichere ist, aber at what cost und wie wägt man das ab und so? Also, dass da so ein bisschen so, ist da so ein Für und Wider gibt und halt natürlich auch negative Konsequenzen. Der ist halt ein Held oder der Teufel, dieser Präsident. Und das, was da passiert, ist extrem schrecklich oder das Beste der Welt. Aber es gibt irgendwie so gar keine, ja, es gibt kein nichts in der Mitte
keine
davon.
Keine Nuancen dazwischen. Ja.
Es gibt keine Nuancen dazwischen und das ist schon auf Deutsch anders. Und das Video wurde auch auf Deutsch anders wahrgenommen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass die Deutschen natürlich tausende Kilometer weit weg wohnen und es sie einfach nicht betrifft und die keine Kriminalität in dem Ausmaß kennen oder verstehen können. So. Ja.
Was war ein Video, nachdem du mal oder seitdem du komplett anders in die Welt schaust?
Oh. Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken. Also ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht einfach nur, weil es gerade so das Neueste ist, aber auf dem englischen Video haben wir zum Iran, haben wir unsere Timeline in den 70ern begonnen. So mit, da gibt es eine lange Historie von Konflikten. Da haben uns Leute darauf hingewiesen, aber eigentlich müsste die Timeline ja nach dem Zweiten Weltkrieg anfangen, weil das damalige die damalige demokratisch regierte Regierung vom MI6 und der CIA gestürzt wurde. Was vielleicht auch ein bisschen zu anti-amerikanischen Sentiments beigetragen haben könnte. Das wusste ich einfach nicht. Also das war mir so in dem Fall nicht bewusst. Das ist ja jetzt auch nicht der erste Staatsstreich, der von US Intelligence mal ausgeführt wurde im Kampf gegen den Kommunismus, der sich dann ausbreitet oder vermeintlich ausbreitet im Kalten Krieg. Aber das war wieder super interessant, weil man weiß ja irgendwie, dass der Iran so die USA schon echt gar nicht mag. Ja. Aber dass das, sagen wir jetzt noch nicht, komplett aus dem Nichts kommt, so ohne dass es jetzt irgendwie eine Rechtfertigung dafür sein soll, was das iranische Regime das so fabriziert, aber einfach nur so als Kontext, das ist ja schon extrem spannend. Und das hat schon meine Perspektive verändert. So. Also da einfach so ein Coup, den ich nicht auf dem Schirm hatte. So.
Hey, und ich finde voll schön, dass es in dem Fall ja sogar was ist, was nicht ihr recherchiert habt, sondern was durch die Community dann zu dir wieder gekommen ist. Also das sagt ja auch so viel über die Art von Medien aus, die ihr macht, dass das viel mehr so ein Geben und Nehmen tatsächlich ist mit den Leuten, für die ihr das auch macht, dass da eben auch ganz viel zurückkommt und es nicht nur so ein Senden in eine Richtung ist. Hast du einen Gedanken dazu, weil du jetzt gerade das Beispiel bringst und mich beschäftigt gerade so, wir verurteilen Russland für den Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste und es ist völkerrechtswidrig und es gibt viele Leute, die jetzt sagen, hey, das, was USA und Israel im Iran gemacht hatten, das ist halt auch völkerrechtswidrig oder in Venezuela, wo die USA auch einfach Maduro gekidnappt haben. Wie blickst du darauf, dass das so unterschiedlich bewertet wird von zum Beispiel unserer Bundesregierung, zumindest öffentlich?
Ich habe dazu, also ich glaube, alles, was ich dazu wiedergeben könnte, ist einmal so ein Take von Ulf Burmeier aus der Lage der Nation, sehr empfehlenswerter Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr als Öffi-Format Shoutouts überhaupt machen dürft, aber sonst könnte es auch piepen, aber sensationeller Politik-Podcast meiner Meinung nach, Lage der Nation. Und Ulf Burmeier und Philipp Banzer haben das da auch aufgeschlüsselt, wie gerade die Position von Friedrich Merz auch irgendwie so ein bisschen Ort war, einfach so, ja, da nicht einfach mal klar zu sagen, ja, das war halt völkerrechtswidrig, die Einmischung der USA da spezifisch. Aber ich glaube, die haben auch gesagt, auch der von Israel, aber don't quote me on it. Und dass es potenziell einfach damit zu tun hat, dass man halt Trump appeasen möchte, so nach dem Motto, wer halt irgendwie Trump nachredet oder sich mit Trump gut stellt, der hofft vielleicht darauf, dass man dann weniger Tariffs abkriegt oder was auch immer, weil ja zum Beispiel Spanien den Zugang zu Militärbasen verweigert hat, beziehungsweise verweigert hat, dass bestimmte Angriffe über diese Militärbasen geflogen werden dürfen auf den Iran. Und jetzt, weiß nicht, was die Ankündigung von Trump war, ich glaube im Wortlaut, oh, die sind schrecklich und wir können hier jetzt, wir machen kein Business mehr mit Spanien, bla bla bla. Und insofern ist es potenziell strategisch, aber dann maybe halt strategisch kurzsichtig, weil man ja eigentlich das Völkerrecht als aufrechterhalten will und ja auch, man muss ja auch dahinter stehen, wenn es schwierig ist. So.
Ja.
Und das wäre auch meine Position. Also es klingt für mich logisch, ohne dass ich dann ihr nachweise Experte bin. Und ich glaube, Israels Position ist halt nochmal differenzierter, einfach weil die ja schon, also im Iran einfach das erklärte Ziel ist, Israel auszulöschen und Staatsfeind, und die sind auch sehr wohl in Reichweite des Raketenarsenals. Das bedeutet ja nicht, dass es jetzt einen imminent Threat gab und das irgendwie unter dem Völkerrecht gedeckt gewesen wäre. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, quasi sich die Einmischung der USA und die Einmischung von Israel so ein bisschen zu separieren. Mhm. So, und dann zu gucken, was die einzelne Motivation war, ohne jetzt zu sagen, dass es gerechtfertigt war oder nicht. Aber ich glaube, Israel ist irgendwie nochmal anders, hat einen anderen Bezug zu Iran als die USA.
Lass mal von der großen Weltlage ein bisschen raus und zu dir reinzoomen, auch wenn dir das immer unangenehm ist. Ich merke das schon, oder hast du eben schon angedeutet. Ich habe übrigens so ein paar Thesen über dich. Also nachdem ich jetzt so viel recherchiert habe und man so wenig über dich rausfindet, ich habe zumindest Thesen. Was habe ich hier? Ich habe 5 Thesen über dich hier stehen und ich würde sie einfach mal sagen. Und dann kannst du ja gucken, was du dazu, ob du das kommentieren kannst. Meine erste These ist, dass du aus NRW kommst, ursprünglich. Ich glaube, dass du aus NRW kommst, weil du keinen Dialekt hast und weil du in Holland studiert hast. Und ich komme auch aus NRW und richtig viele Leute aus NRW studieren einfach in Holland, weil das so in Grenznähe ist.
Kein Kommentar.
Oh, pass auf, ich gebe dir, das darfst du 2-mal sagen, aber ich habe 5 Thesen. Irgendwo musst du mir was geben. Ich glaube, dass du Einzelkind bist, weil du so eng mit David bist. Meine Kollegin meinte, okay, die sind so aufeinander fixiert, der ist Einzelkind.
Nee. Wir sind keine, also ich bin kein Einzelkind.
Okay, gut. Ja, guck mal, dann habe ich doch da schon mal was rausgekommen. Ich habe die These, dass du zwar Sport machst, aber aus Vernunft und nicht aus Vergnügen.
Das ist falsch. Das ist falsch. Okay. Ich mache sehr gerne Sport. Ich komme manchmal nicht dazu, aus Stressgründen, und merke, wie ich ganz unzufrieden werde. Aber ich liebe eigentlich Sport. Das Gefühl, nachdem man gerade Sport gemacht hat, ist, finde ich, schwer ersetzbar. Ich war vor diesem Podcast joggen.
Okay, stark. Okay, gut. Ja, ich nehme gerne in Kauf, falsch zu liegen, wenn ich dafür was rausfinde. Ich habe auch die These, dass du nicht kochen kannst. weil du sehr gerne essen gehst und irgendwo hast du so ganz viele Restauranttipps rausgehauen. Ich glaube für Amsterdam, ich weiß gar nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann er nicht kochen.
Ja, ich kann tatsächlich fast nicht kochen. Es gibt so 2-3 Sachen, die kann ich okay.
Aber okay, was ist dein eines Signature-Gericht oder die 2-3?
Ich mache eine krasse Käsesuppe. Ich mache eine richtig krasse Käsesuppe. Omas Rezept ballert auch nochmal. Ist auch sau einfach, aber ja, meine Käsesuppe ist stabil.
Aber heißt das, du bist dann jemand, der gerade in Amsterdam so 2-mal am Tag dann essen geht oder sich immer zu Hause ein Brot reinzieht, wenn er Hunger hat? Oder isst du zu wenig?
Also es ist schon so, dass ich viel außerhalb esse, also auch einfach durch den Büroalltag gehen wir halt oftmals irgendwo hin mittags und holen uns kurz was zu essen. Eigentlich seit Jahren eine Sache, die ich ändern will. Also ich will mehr kochen und mehr selber machen, aber es ist irgendwie auch die Realität in so einer Großstadt, dass es halt voll einfach ist, das Essen zu sich kommen zu lassen oder irgendwo hinzugehen. Ja, und es gibt natürlich auch so ein tolles Angebot und insofern koche ich auf jeden Fall wenig und esse irgendwie viel außerhalb. Also es klingt jetzt so, als würde ich dauernd in irgendwelchen Restaurants sitzen. Es ist eher jetzt in der so
Takeout, so schnelles.
Ja, Streetfood-Type-Shit oder halt so Salate / Bowls, die man, glaube ich, so in jeder Großstadt bestellen kann, die auch überall gleich sind. So die berühmte Slop Bowl, da bin ich leider auch ein Kandidat für. So, da ist so ein bisschen gesünder zu essen, Type, aber ja.
Okay, und meine
Ernährung ist, die könnte besser.
Okay, aber dann lag ich da richtig. Und meine letzte These ist, dass du schon mehr als einmal im Leben in Japan warst.
Ja.
So geil.
Ja, schon öfters. Ich glaube 3-mal. Ich war ja schon 3-mal in Japan.
Ich habe so mit meinem Team gestern diskutiert, was ist das für ein Reisetyp, der Jonas? Und irgendwie kamen wir dann so raus, weil ja, Japan, so jemand, der gerne staunt, der gerne in dieser Art von Fremde ist und sich da so über alles freuen kann, was anders ist. Oder was reizt dich an diesem Land?
Ja, schon genau das. Also es ist halt verrückt, dass es so anders ist. Ich liebe auch vor allem Tokio, weil es so riesig und unendlich ist und niemals schläft, und ich weiß nicht, das absolute Tempo in Tokio ist irgendwie krass und ich lasse mich davon voll gerne mitreißen. Ich habe auch so ein Semester in Seoul gelebt und die Stadt ist ähnlich. So.
Was hast du da nochmal studiert in Seoul? Okay, ja gut, ich hab's versucht.
Weiterhin kein Kommentar, aber ja, also es ist eine krasse Stadt und Japan oder Tokio dann halt quasi nochmal hoch 10. Und gleichzeitig finde ich die anderen Aspekte von Japan, also so außerhalb von Tokio, auch extrem spannend. Mhm. Ich war auch schon mal so in ländlicheren Gegenden dort und ich weiß nicht, von der Natur zu der Kultur, der Gastfreundschaft, Japan fasziniert mich einfach. Es ist halt leider so ein krasses Klischee geworden. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, soll ich so stressen, dass ich schon vor 10 Jahren mit Japan fasziniert war, oder ist es dann noch peinlicher, weil ich mich dann so rausreden will, so nee, ich war aber so Vorreiter. Weil mit 2015 war man wahrscheinlich trotzdem kein Vorreiter. Naja, ich weiß es nicht. Ich kriege ganz viele so Memes, so Männer in their 30s. Japan. Have you heard of Japan?
Siebträgermaschinen, schnelle Fahrräder und nach Japan.
Ja, ich habe kein schnelles Fahrrad, aber ich habe leider auch eine Siebträgermaschine. Es ist einfach.
Die These fand ich so low, die habe ich gar nicht vorgetragen, Jonas. Da war ich mir so sicher. Was wolltest du gerade sagen?
Nee, es ist immer dieses schlimme Gefühl, dass einem diese Reels geben, dass man einfach eigentlich gar keinen Charakter hat. Dass man nur Produkt seines Umfelds. Ich versuche weniger Englisch zu reden. Ich weiß nicht, ob es auffällt, aber dass man einfach nur. So ein Stück so Schleim ist oder so fucking Klee, der so zusammengedrückt wird von verschiedenen so Konsumangeboten und am Ende sind alle voll gleich. Ich glaube, so
Millennials-Schleim.
Meine große Angst, so Millennial-Form-Schleim.
Gibt's den Ton? Wenn du dich jetzt, was wäre denn eine Sache, die dich von diesem Schleim lösen würde an dir? Woran hältst du dich dann so selber fest, dass das wirklich dein Charakter ist oder so?
Ey, dass ich YouTube mache. Ist das Einzige, was ich habe. Das Einzige, was ich habe. Generisch der Millennial out hier so, aber ich arbeite nicht bei einer Marketingagentur.
Ey, es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen und ich mache damit jetzt einfach weiter, weil das irgendwie ganz gut passt. Und zwar habe ich hier als Erste stehen, als du ein Kind warst du eher jemand, also ein Kind, das viel gefragt hat oder viel beobachtet?
Ganz halt gefragt. Ich war immer voll neugierig.
Worauf könntest du eher verzichten? Pindakaas oder Hagelschlag?
Beide. Ich kann auf beides sehr gut verzichten.
Hast du dich nicht an so niederländische Essensgewohnheiten angepasst?
Ah, ich glaube, eine der Dinge in dem Land, die man größtenteils überspringen kann. Also, ich glaube, es gibt einige leckere niederländische Dinge, aber sagen wir so, es ist nicht, wofür das Land bekannt ist.
Okay, das Land oder Amsterdam ist auch bekannt für 2 große Partys im Jahr. Auf welcher warst du 2025, King's Day oder Pride?
Auf beiden.
Auf beiden? Okay, ich muss dir einen Joker geben, wenn du beides gemacht hast. Ist es irgendwie cool, in einem Land mit Royals zu leben oder die ganze Zeit befremdlich?
Man kriegt gar nichts von denen mit. Ich glaube, man muss echt so in so Holland-Lore drin sein, dass die einen jucken. Also im Alltag ist es voll, bis auf King's Day wirklich nicht. Ja,
da ist dann alles orange und der König wird abgefeiert. Und okay, aber du hast mitgemacht. Du hast mitgemacht. Bücher lesen auf Papier oder E-Reader?
Papier.
Standort teilen mit Freunden, dafür oder dagegen?
Im Urlaub dann wieder abschaffen.
Okay, ja. Welcher Ort ist der größere Fiebertraum? Bayern oder Berlin?
Boah, das ist tough. Beides natürlich absolute Fieberträume. Ich glaube, da müsste ich es aber, ich müsste letztlich Bayern geben, aber nur wegen Markus Söder. Weil ich glaube, man könnte schon fast Markus Söder versus ganz Berlin. Ist ungefähr equal so. Deswegen, Zünglein auf der Waage ist Markus.
Ich meine, Berlin Markus hat auch einen Unionskanzler, aber Unionsbürgermeister.
Ah, aber kein eigenes Raumfahrtprogramm. Und ich glaube, Markus gewinnt.
Ja,
Markus
das gewinnt.
Also König Markus. Also ich weiß nicht. Ich bin faszinierender deutscher Politiker seit jeher. Bayern ist ein größerer Fiebertraum. Aber Berlin ist ab der. Berlin ist die direkte Nummer 2, I guess.
Was kommt eher, GTA 6 oder Wilde Kerle 7?
Also ich sage, es kommt eine Wilde Kerle Serie, weil die das angekündigt haben.
Haben sie wirklich? Das habe ich nicht mitbekommen. Oh, wow.
Ja, haben sie wirklich.
Nach dem sechsten Teil.
Ja, ja. Ich, also alles, was ich möchte, hoffentlich hören Sie das, alles, was ich möchte, ist eine Cameo. Ich möchte vielleicht ganz kurz, ob ich im Hintergrund irgendwas sagen darf oder so, also es mal kurz mich einmal hört. Ich kann auch meine Stimme so ein bisschen komisch verstellen, so schlechte deutsche Synchronstimme mäßig oder so und dann
nee, das kannst Einsatz. Du nicht, weil also ich habe hier auch, ich fand es so herrlich, die Leute lieben ja deine Stimme. Ich habe einen Kommentar bei der Vorbereitung gesehen, da hat jemand geschrieben, Jonas ist einfach so vertraut mit seiner Stimme, wenn der mich auf der Straße nach meiner Kreditkarte fragen würde, würde ich ihm die einfach geben. Also die wilde Kerle, Leute, wären schön blöd, nicht deine richtige Stimme zu nehmen.
Ich wäre, also bitte. Ich würde auch, also wenn die einen Voice-Over haben, also eine Stimme aus dem Off, wie sagt man das?
Ja,
der Erzähler. Ja, wenn die einen Erzähler haben, ich mache den Erzähler-Gig. Ich mach das gratis, ist mir egal. Ich möchte, wenn ich der Erzähler sein darf von der neuen Wilde Kerl-Serie, dann ist alles, worauf ich hingearbeitet habe, ein bisschen angekommen. Danach höre ich auch auf, glaube ich. Danach war es das.
Leicht, die Bewerbung ist raus. Aber würdest du auch, wenn du sagst, du willst ein Cameo, würdest du dafür dein Gesicht zeigen?
Hundertprozentig direkt. Direkt.
Okay, krass.
Natürlich. Klar.
Ja, stark. Junge, das nehmen wir mit. Du wirst jetzt, die Community wird jetzt aber sowas von darauf pochen, dass das passiert.
Das ist meine Hoffnung. Ne? Das ist meine Hoffnung. Es ist eigentlich auch, bin ich ganz ehrlich mit dir, Eva, der Hauptgrund, warum ich heute hier bin. Ich brauchte eine Plattform, die weniger sass ist als, ja, genau, ich platziere hier meine Bewerbung bei der Wilden Kerle-Serie, die hoffentlich kommt. Hoffentlich.
Ich finde es witzig, dass du glaubst, die Wilde Kerle-Macher eher bei Deutschland 3000 zu erreichen als bei Two Board Guys. Da hätte man es ja auch.
Na, das Ding ist, es ist zu platt. Das ist zu platt, wenn ich es direkt bei Two Board Guys mache, das ist okay. Zu verzweifelt. Mhm. Aber wenn ich es aber in so einem Podcast mache, in dem ich irgendwie ganz nonchalant über irgendwas rede und dann kommt es zufällig auf das Thema, ne?
Okay.
Dann wirkt es so wie, ja.
Ey, über Two Board Guys haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist der Zweitkanal von Jonas und seinem Co-Gründer David. Wobei manchmal sind die beiden sich, glaube ich, selber gar nicht so sicher, welcher jetzt der Hauptkanal sein soll. Jedenfalls, wenn Fiebertraum ein Genre wäre, dann wären das die Videos dazu. Auf Two Board Guys ballern die beiden mit Memes, Anspielungen und halten sich auch mit ihrer eigenen Meinung nicht zurück. Sie ranten über die Lieblingsinseln der Deutschen, Sylt, Malle, nehmen sich aber auch mal einzelne Politiker oder Unternehmen vor und geben uns halt allen diesen massiven Throwback, indem sie die Wilde Kerle-Reihe nochmal gucken und zusammenfassen, und zwar Film für Film.
Heute geben wir uns die Wilden Kerle 3. Vergesst DWK 1 und 2, in diesem Teil ist alles anders. Leon und seine Gang sind endlich keine kleinen Kinder mehr. Sie werden zu Teenagern und lassen Fußball und die Wilden Kerle hinter sich.
Wir werden erwachsen. Uns interessiert dieser Kinderkram nicht mehr.
Wenn das passiert, also jetzt, dann möchte ich mich jetzt hier aber auch mal direkt einklinken. Wenn das passiert, dann will ich ans Set. Dann will ich den Backstage-Bericht, dann so. Dann wird dieses Face bei mir nämlich auch zu sehen sein, final. Ich habe noch zwei Entweder-Oder-Fragen. Ich habe als nächstes zwei Personen, aber mit einer davon, die dürftest du dir aussuchen. Dürftest du einen Tag verbringen und sie alles fragen? Wen würdest du wählen? Emma Watson oder Edward Snowden?
Edward Snowden. Auf jeden Fall Edward Snowden.
Ja?
Ja, safe.
Also der ist heute der größere Crush, weil früher war es mal Emma Watson.
Auch wieder, warum habe ich das eingefüllt, ne? Dieser Frage, ich weiß nicht.
Ja, du Fehler. Hast es aufgeschrieben.
Ja, ich glaube, ich und viele weitere junge Dudes, die Harry Potter geguckt haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Der vierte Teil, egal. Auf jeden Fall Edward Snowden. Edward Snowden ist krass. Edward Snowden ist einfach krass. So ein krasser Whistleblower, hat so viel verändert, glaube ich, so für Cybersecurity und wie man so US Intelligence betrachtet. Keine Ahnung. Einfach ein heftiger Typ. Würde ich sehr gerne mal mitreden.
Und die letzte Entweder-Oder-Frage, und du bist wirklich gut ohne Joker durchgekommen, ist: Birgt künstliche Intelligenz mehr Gefahren oder mehr Chancen für die Menschheit?
Ich glaube insgesamt mehr Chancen. Aber ist auch so ein bisschen die Frage, woran man glaubt, kommt die AGI, Superintelligence, die uns alle nutzlos macht und die Welt übernimmt, dann mehr Gefahren. Aber wenn das noch ganz weit weg ist oder vielleicht das auch gar nicht kommt oder man irgendwie damit umgehen kann, dann birgt es, glaube ich, viele Chancen. Ich weiß nicht, mich ermüdet der KI-Diskurs oft so, weil es immer so ein, ich weiß nicht, es ist halt so extrem aufgeblasen, weil da so wahnsinnig viel Geld drin steckt und dann sind da so ganz krass viele Versprechen von irgendwelchen Tech-CEOs, die halt rechtfertigen müssen, dass sie da so 300.000 Milliarden reingesteckt haben Und irgendwie ist es am Ende ja so ein Werkzeug. Also am Ende ist es so ein Werkzeug. Ich weiß nicht. Ich finde, die Leute täten gut daran, das so ein bisschen nüchterner zu betrachten. So, es ist nicht am Ende einfach eine neue Art, mit einem Computer umzugehen oder ich weiß nicht, verändert halt so ein bisschen, wie wir mit Maschinen interagieren.
Also du würdest eher tiefstapeln, gerade als KI-Forscher oder KI-Unternehmer oder so. Warum, ihr habt unter anderem auch in dem Iran-Video und sonst blendet ihr ein, unsere Animationen sind menschengemacht. Warum ist euch das wichtig?
Weil Leute oft denken, dass es mit KI gemacht wäre. Also so, Leute denken halt, dass Fern-Videos teilweise AI generiert sind oder AI-Slop sind oder so, weil halt viel AI-Slop, glaube ich, auf unseren Videos trainiert wurde oder so gepromptet wird, dass es aussehen soll wie das, was wir machen. Und das, glaube ich, auf eine Art und Weise natürlich ein Alleinstellungsmerkmal ist und weil ich auch glaube, dass Leute keinen Slop sehen wollen. Ich glaube, es ist eine dieser Dinge, die man, also diese ganze Welle an KI-Tools, so viel davon ist, sorry, schon wieder so ein englisches Wort, aber so supply-driven. Also wer will dann 30 Minuten vorm Fernseher sitzen und sich Slop angucken? Also wer will ein 20-minütiges Video, das ein Computer geschrieben und schlecht animiert hat? So, ich glaube, das will Stand jetzt niemand. Vielleicht ändert sich das mal in irgendeiner jungen Generation, der es dann einfach egal ist. Aber Stand jetzt kann ich, glaube ich, auf ein Video von Ultralativ verweisen. Es ist, glaube ich, so, wenn man merkt, dass eine Sache KI ist, ist man erstmal ein bisschen enttäuscht. Oder zumindest geht es mir so und ich glaube auch vielen anderen. Und gerade Informationen, also gerade wenn man sich Informationen irgendwo abholt, ist es, glaube ich, gut, wenn man weiß, okay, das wurde hier von Menschen kuratiert und sorgfältig recherchiert und dann ansprechend und akkurat animiert. So. Deshalb der Disclaimer. Es ist bitter, dass der nötig ist, aber unsere Szene wird ganz schön überrannt von Slop. So, und entsprechend.
Ist denn alles, was KI generiert, ist Slop? Also man könnte ja auch sagen, ich weiß, dass zum Beispiel, ihr habt richtig viele, hast du eben gesagt, 3D-Artists, GrafikerInnen und so, und deren Jobs sind dadurch bedroht. Es könnte ja aber auch ein neuer Job entstehen, zu sagen, ich prompte KI richtig gut und das ist die neue Art zu animieren. Also bremst ihr, ich habe drüber nachgedacht, ihr wart ganz lange die super Innovativen, die irgendwie Journalismus anders machen oder diese Art von Inhalten anders machen. Man könnte jetzt auch argumentieren, jetzt verschließt ihr euch vor dieser Innovation, die zum Beispiel ein Iran-Video vielleicht noch schneller herstellbar machen würde oder andere Sachen möglich machen würde.
Ich verstehe voll den Gedanken. Wir diskutieren das natürlich intern total viel und wir verschließen uns jetzt nicht jeglicher KI kategorisch gegenüber. Ich glaube, die Abgrenzung ist immer so, was lässt man die KI machen? Also ich glaube, animieren wird ja auch immer einfacher, weil natürlich KI in diversen kleinen Unterfunktionen einfach Teil von Software wird. Also ein Beispiel, es war voll der Pain früher, so Musik gut ausfaden zu lassen und mittlerweile kann man sich da helfen lassen, zum Beispiel von so gängiger Editing-Software und viele Dinge werden einfacher und gehen schneller und so und natürlich können irgendwie so kleine KI-Tools einem total dabei helfen, mehr zu machen, so. Ich glaube aber, dass es ist wie mit jeder Technik, dadurch, dass KI ja gleichzeitig existierende Workflows beschleunigt und verbessert und es parallel Slop gibt. Slop wird niemals die menschliche Craft so erreichen. Ich glaube, wenn man KI klug nutzt an den richtigen Stellen, dann macht es sich halt schneller und besser. Mhm. Aber wenn du nichts kannst und auf den Knopf drückst, glaube ich nicht, dass du mit uns competen kannst. So. Ich glaube, das ist einfach nicht realistisch so. Diese generativen Tools werden immer besser und es sieht jetzt in Ordnung aus, aber
naja, du hast eben selbst gesagt, ihr hattet diese 2 Sekunden Dubai-Video auch im Video, also habt es da offenbar auch nicht gecheckt. Ne? Alle von uns haben wahrscheinlich schon Videos gesehen, ohne zu merken, dass sie fake waren und KI generiert.
Safe. Ja, safe. Es ist aber vor allem einfach gruselig. Also so, ich weiß nicht, also wenn man sich mal so im Umfeld umhört, wer findet das am Ende geil? Also wer denkt sich geil, jetzt gucke ich mir die Sachen an, die einfach generiert wurden. So in kürzester Zeit, da ist ja der Aufwand auch weg. Und wenn der Aufwand weg ist, ist ja einfach das Diktat, dass es davon extrem, extrem viel gibt. So, das ist ja auch bei Slop so, also es ist einfach alles flutet. Und ich glaube, dass dadurch einfach der Kampf um Aufmerksamkeit härter wird, aber am Ende werden die Kanäle gewinnen oder werden die Formate gewinnen, die auf Qualität setzen und die nicht kompromittieren. So klar, man kann so ein ziemlich beschissenes KI-generiertes, Skript-generiertes Video machen zu allem und dann kann man sich aktuell 100.000 Views damit erschleichen, weil ein Thumbnail von uns geklaut ist und leicht verändert. Aber so, daran hat YouTube auch kein Interesse. Also YouTube will mit dem Fernsehen competen und ich glaube fest daran, dass niemand sich vor seinen Fernseher setzt, die Apple TV Remote in der Hand und sich denkt, geil, jetzt eine Stunde lang einfach irgendwas geben. Fuck it, so. Vielleicht gibt es solche Leute, aber ich glaube, prinzipiell wollen die Leute halt guten Content sehen und es gibt immer mehr guten Content, so. Und YouTube hat jetzt schon eingeführt, dass KI-generierte, also Kanäle, die nur so auf KI setzen, als inauthentisch geflaggt werden und es deren Reichweite extrem reduziert. YouTube hat kein Interesse daran. Ist auch ein scheiß Geschäftsmodell, weil es gar nicht mehr gibt, nichts gibt, was dich absetzt.
Wobei YouTube auch eine Funktion gerade ausrollt, die heißt Ask. Da kann man jede Frage an ein Video stellen. Also es gibt irgendwie so ein Formularfenster unterhalb des Videos. Und ich habe so einen Creator-Podcast gehört und haben die gesagt, davon sind gerade Erklärvideos und viele von so Inhalten wie eure total bedroht, weil ich kann mir jetzt auch in 30 Sekunden zusammenfassen lassen, was ich sonst in 30 Minuten angucken müsste. Beschäftigt euch das, ob ihr nochmal irgendwie eine andere Art zu erzählen dadurch, also dass ihr krasser herausgefordert seid, nochmal diese Videos zu verändern oder auf andere Themen oder Inhalte zu gehen?
Ja, also ich habe nicht wirklich Angst davor, dass ein 30-Sekunden-Summary Leute davon abhält, die Videos zu gucken. Also du guckst ja auch nicht Breaking, also du ja. Hörst ja auch nicht auf, Breaking Bad zu gucken, weil du auf Wikipedia gehst und dir das Ende durchliest. Also das, das kannst du machen, aber das ist ja nicht geil. Also das befriedigt ja auch nicht das, was du mit diesem Video befriedigen willst. Also das, was Leute erreichen wollen mit so einem Video, ist ja, die wollen, ich weiß nicht, Spannung erleben, die wollen das lernen, die wollen gewowt werden, die wollen, ich weiß nicht, sich vielleicht, die wollen Emotionen spüren so. Und natürlich nimmt so ein Summary jegliche Emotion raus. Das heißt natürlich, klar, wenn man nur baitet, man baitet Leute rein, oh, was willst du, wolltest hier was wissen, du klickst kurz drauf, liest dir kurz die Zusammenfassung durch und bist wieder weg. Klar, solche Leute verliert man, aber ich glaube nicht, dass das das Gross der Leute ist, die sich unsere Videos anschaut oder dass das die Kernmotivation ist. Deswegen, ich glaube, viele KI-Werkzeuge sind nützlich und dass KI überall seinen Weg reinfindet, so, das ist halt so, der Genie ist ja auch aus der Flasche, so, den kriegt man sowieso nicht wieder rein, aber ich glaube einfach, dass dieses grundlegende Silicon Valley-Versprechen, du musst gar nichts mehr selber machen, du musst nur auf einen Knopf drücken und dann ist das voll gut, dann ist das so gut wie das, was jetzt gerade Menschen machen. Das materialisiert sich einfach nicht. Also das ist jetzt seit 3 Jahren das Versprechen und es ist heute wahrer als vor 3 Jahren. Also KI hat immer noch absolute Probleme, was so das Mittelfeld angeht. Also wenn man KI irgendwas generieren lässt, dann fängt es das oben ganz gut und am Ende ganz gut und in der Mitte degradiert das übelst. Ich kann das nicht ganz gut erklären, aber das ist ein riesiges Problem, wo die übelst damit kämpfen, das zu lösen. So. Und ich glaube, das wird viel langsamer passieren, als Leute denken. Und weil alle anderen klassischen Werkzeuge sich mitentwickeln, ist es am Ende einfach ein Werkzeug. So. Und am Ende ist vielleicht AI-Video sowas, was früher Stock-Videos waren. Eine Sache, die du mal irgendwo dazwischen pflanzt, wenn du gerade keine Ressourcen hast. Aber als ob das die Besten im Game oder richtig krasse Formate ersetzt. Als ob Leute in 10 Jahren kein Kurzgesagt mehr gucken, weil die sich denken, jetzt kann ich mir das auch weggenerieren. Also es ist halt so ein unrealistisches Szenario, wenn man sich die letzten 3-4 Jahre Progress anguckt. Aber es ist natürlich eine Erzählung, von der diese Tech-Konzerne wahnsinnig profitieren. Und die wollen halt unbedingt, dass es stimmt, weil die ihr Return of Investment brauchen. Return on Investment. Ist meine Meinung.
Ich finde es jetzt gerade spannend, das von dir zu hören, weil ich mich auch im Vorfeld gefragt habe, Jonas, ist der eher so ein Optimist oder Pessimist? Und ich nehme dich vor allem gerade so als sehr gelassen wahr. Ne? Dass so viele, ich glaube auch in eurer Community, oder hast du eben auch gesagt, es passiert so viel auf einmal und man hat manchmal das Gefühl, so mitgerissen zu werden und gar keinen Überblick zu haben. Und da dich nehme ich so wahr, obwohl du die ganze Zeit in diesen Loops bist, dass du sagst, nee, okay, jetzt wir schauen mal und alles gar nicht so schlimm. Und ich finde auch spannend, dass deine Loops, also es gibt ja verschiedene Layer. Es sind die Nachrichtenloops, dann sind es aber auch solche Entwicklungen, die nicht nur unsere Welt, sondern auch euer Geschäft ganz doll betreffen, wie KI. Und ein Loop, der vielleicht dann von außen manchmal so in Vergessenheit gerät, ist, dass ihr auf einmal auch dass ihr inzwischen eine Firma seid, dass ihr nicht mehr nur Jonas und David, die zwei Guys seid, sondern da zig Mitarbeitende drumherum sind. Wie bist du Chef geworden? Weil du hattest doch wahrscheinlich nie selber mal einen Chef, oder? Wenn du das direkt aus der Uni heraus gegründet hast.
Ich hatte ein paar Chefs in meinem Leben durch so Praktika und andere Dinge. Aber ganz ehrlich, reingefallen, reingestolpert. einfach reingestolpert. Also David und ich haben, was uns immer angetrieben hat, ist, wir wollten immer uns die ganze Zeit verbessern. Ich glaube, das ist schon relativ intrinsisch irgendwie so in uns drin, dass wir immer wollten, dass die Sachen, die wir machen, besser werden. Und wir haben immer die Leute, die auf der Plattform in unserer Nische den krassesten Shit gemacht, immer wahnsinnig bewundert und haben danach geeifert. 2018 sah unser ganzer Kanal aus wie Vox und davor haben wir mal Nerdwriter entdeckt und dann sind wir bis heute riesige Johnny Harris Fans und ich glaube, ziehen so von überall her Inspiration. Dadurch war es immer so ein bisschen bedingt, wenn man die Sachen besser machen will, braucht man einfach mehr Leute und muss weniger Sachen selber machen, weil man halt nicht alles kann oder nicht gut kann. Und dadurch ist alles immer so ein bisschen gewachsen, ohne dass David oder ich jemals diese Ambition hatten, oh Gott, wir werden jetzt Unternehmer. Wir werden jetzt hier, ich habe richtig Bock, hier so ein Startup hoch zu skalieren, so mäßig. Also gibt ja Leute, also ich will es gar nicht, also es hört sich jetzt so negativ an. Manche Leute gehen da ja auch voll drin auf und sind irgendwie voll die Anführerfiguren, die das mega gut können. Und ich glaube, bei uns war das immer so ein bisschen, das ist einfach passiert, weil wir Sachen machen wollten, die anders nicht gehen. Und natürlich, weil wir auch versucht haben, uns selber zu entlasten. So und da braucht man halt auch immer mehr Leute natürlich, die einem irgendwie Sachen abnehmen. Und jetzt ist es ein relativ großes Unternehmen, glaube ich, und es ist irgendwie immer noch weird und nicht unbedingt mein Lieblingsteil des Jobs so. Aber da machen wir zum Glück weniger als früher. Also wir sind wieder viel näher an den Inhalten dran und befassen uns eigentlich fast nur mit den Inhalten und weniger mit so HR oder Vertragsgeschichten oder solchen Sachen, die andere Leute besser können.
Ja, da habe ich mich im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich habe mal eine Redaktion geleitet, die war, glaube ich, deutlich kleiner als eure. Aber damals, ich fand, die beiden größten Herausforderungen waren zum einen rauszufinden, wie unterschiedlich die Leute motiviert sind. Also, dass manche ganz viel Freiheit brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen, dass andere ganz stark Anleitungen oder immer wieder Feedback brauchen und dann sich auf jeden Einzelnen so einzulassen, fand ich krass. Und auch, dass, wenn man selber gestresst war, das ganze Team irgendwie gestresst war, weil das, was oben passiert, dann alle anderen betrifft. Du grinst schon. Also, das hast du auch erlebt. Oder was war für dich so die größte Herausforderung in dieser ganzen, in diesem Wachstumsschmerz? Danach klingt es ja so ein bisschen.
Es deckt sich total mit dem, was du so erzählst. Also, dass Leute total unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber auch, dass natürlich ab einer gewissen Größe es immer ein Problem gibt. Einfach so in der menschlichen Natur. Sobald du genug Leute bist, das ist wie so eine Kalenderrotation immer. Es gibt immer jemanden, der ein Problem hat. So. Das ist halt einfach normal. Jeder hat einmal im Jahr ein größeres Problem. Wenn du 12 Leute bist, gibt es schon mal jeden Monat eins. Ja. Ich glaube, damit so umzugehen, dass man plötzlich sehr viel einfach so emotionale Arbeit macht irgendwann, natürlich, weil man ja für die Leute da sein will und man will irgendwie gucken, dass es allen gut geht. Gleichzeitig wächst alles voll schnell, viele Leute kennen sich nicht, das größte Teil des Teams arbeitet remote, das hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Das ist krass anstrengend und das ist halt ganz anders anstrengend, als sich ganz lange in so ein Skript vertiefen oder viel Zeit mit so einem Video zu verbringen, weil es ja auch irgendwie so eine ganz andere Art von Anstrengung benötigt. Das war auf jeden Fall einer der größten Growing Pains so und Kontrolle abzugeben auch. Also dadurch, dass wir früher alles selber gemacht haben, war unser Unternehmen die längste Zeit einfach so eine Pyramide, in der alles irgendwie bei David und mir zusammengelaufen ist. Und das mehr und mehr zu dezentralisieren und Verantwortung abzugeben und so, das ist einerseits nicht einfach, Leute zu finden, die darauf Bock haben und das können. Und andererseits ist es teilweise auch einfach, es ist einfach gruselig und alles verändert sich. Und ja.
Wie hat sich eure Freundschaft verändert dadurch?
Das klingt immer so ein bisschen unglaubwürdig, aber gar nicht, eigentlich so gut wie gar nicht. Also natürlich haben wir das Problem, dass wir zu oft über Arbeit reden und teilweise uns, ich weiß nicht, an einem Dienstagabend treffen und dann ist es extrem schwierig, nicht über das zu reden, was heute passiert ist, gerade wenn es irgendwie was Großes gab. Aber allgemein so unser Grad an Vertrautheit ist, ich glaube, im Großen und Ganzen der gleiche, wie als wir angefangen haben 2015, wahrscheinlich noch enger, ja.
Schön. Ihr habt auch in ein paar Videos schon mal so euren Fast-Burnout erwähnt. Wo steht ihr da inzwischen?
Ist besser geworden zum Glück. Es ist endlich besser geworden. Wir machen beide seit diesem Jahr eine 4-Tage-Woche größtenteils. Nicht wirklich, aber in Ansätzen so oder versuchen das. Und das wäre vor, sei es nicht, 2 oder 3 Jahren undenkbar gewesen. Und es gibt immer noch krasse Stressphasen und Dinge wie dieses Iran-Video, was wir natürlich aber auch freiwillig machen. Wir haben es doch einfach zur Priorität gemacht, die die Organisation eben mehr zu dezentralisieren. Also, dass es mehr Chefredakteure und Chefredakteurinnen gibt und wir nicht mehr so bei allem im ganz Kleinen drüber gucken. Viel in der Produktion passiert mit deutlich weniger oder quasi mehr so Top-Level-Input von uns, was die Produktion ist extrem gut. Das machen so krass gute Leute, die haben Ideen, die ich niemals haben könnte. So. Und da hat sich viel getan in den letzten paar Jahren, weil da auch echt viel Arbeit reingesteckt haben.
Klingt nach einer krassen Lernkurve auf jeden Fall. Und es passt zu der Frage, die ich dir mitgebracht habe von meinem letzten Gast. Warte, ich suche sie mal kurz. Das war Dr. Mertcan Uzlua. Der ist Assistenzarzt in der Gynäkologie, macht ganz viel Instagram-Content zu dem Thema. Aber keine Ahnung, keine Sorge, es kommt jetzt keine Gyn-Frage, sondern er fragt dich.
Was ist das Liebevollste, was du in den letzten Wochen für dich selber getan hast?
Ich habe mir Slay the Spire 2 installiert, obwohl ich eigentlich keine Zeit dafür hatte und habe es ausprobiert. Super geiles Game, falls jemand kennt. Ist auf jeden Fall eine Sache, für die ich fast nie Zeit habe. So Gaming, Zocken habe ich, glaube ich, früher wie so viele Jungs gemacht. So natürlich, ich glaube ja, ist ja schon so ein bisschen mehr ein Jungs-Ding als ein Mädchen-Ding. Ich weiß nicht genau. Hat sich vielleicht auch verändert. Oh Gott, ich klinge schon wieder wie der größte Boomer. Warum manipuliere ich mich da die ganze Zeit rein? Egal. Ich habe früher ganz gerne mal gezockt, habe kaum noch Zeit dafür, aber eigentlich finde ich es weiterhin immer noch ganz geil und ich habe mir so ein Spiel installiert, was mir voll viel Spaß macht, was auch gerade viel Hype hat. Und da habe ich mir so meine Me-Time genommen und das so auf der Couch so ein bisschen ausprobiert.
Ich würde gerne zum Schluss kommen und frage mich gerade. Also du hast gemerkt, ich habe auch ein bisschen, weil ich den Eindruck hatte, dass du jemand bist, der so viel über die Welt nachdenkt, auch immer wieder gefragt, ah ja, wie siehst du das denn oder wie wird sich das entwickeln? Und ich habe eine relativ große Schlussfrage mir hier notiert, nämlich wenn du so in 20 Jahren glaubst, zurückzuschauen, glaubst du, die Welt ist dann eine bessere oder schlechtere geworden?
Oh shit. Oh Gott. oh Gott. Meine Intuition wäre so ein bisschen zu sagen, so, es kommt halt voll drauf an. Also es kommt irgendwie so, es kommt, glaube ich, echt viel auf die USA einfach an und was vielleicht auch so, was China sich so entscheidet, so zu tun. Ich schätze, dass viel vom Stand der Welt so ein bisschen von diesen beiden Supermächten einfach abhängt. Wer dort regiert, was die so für Entscheidungen treffen. Und entsprechend könnte ich mir halt vorstellen, dass es echt eine fiese Realität gibt in den nächsten 10 Jahren mit so einem neuen Kalten Krieg und ich weiß nicht, einfach neue, so aggressiven imperialistischen Supermächten und plötzlich ist so die Weltordnung, mit der wir so aufgewachsen sind, so echt, echt dahin. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Dinge einfach wieder legen. So, ich glaube, das klingt immer so ein bisschen wie, als wäre das völlig unmöglich, aber es könnte natürlich auch passieren. Also, dass wir jetzt gerade in einer krass turbulenten Phase sind und in den nächsten paar Jahren gibt es da Gegentrends und Dinge mäßigen sich und irgendwie so Politik der Mitte findet wieder mehr Anklang in den USA und dann, ich weiß nicht, und in Europa natürlich. Und dann wird die Welt, glaube ich, in 20 Jahren im Großen und Ganzen eine viel bessere sein, weil ich glaube, ich oder zumindest ist das so mein letzter Stand, dass eigentlich so viele große Parameter, wie viele Leute hungern, wie viele Krankheiten können wir mittlerweile bekämpfen und so, dass es da viele prinzipielle Aufwärtstrends gibt, so. Insofern ja, das ist echt schwer zu sagen aktuell.
Ja klar, aber das ist nochmal ein guter Hinweis, weil ich glaube genau diese Parameter, die so etwas abstrakter sich wie so die ganze Zeit im Hintergrund entwickeln, die verlieren wir oft aus dem Blick über diese schnellen Nachrichten, wenn irgendwo wieder jemand einen Krieg anfängt, muss man ja inzwischen sagen, sonst sind wir auch gar nicht aufgewachsen, dass ständig ein neuer Krieg um uns rum ausbricht. Deswegen finde ich es gut, dass du das nochmal, darauf nochmal hinweist zum Schluss. Wir haben viel rein und raus gezoomt auf verschiedene Sichtweiten und Ebenen in diesem Gespräch. Aber ich danke dir, Jonas, dass du dich darauf eingelassen hast.
Danke dir. Sehr schönes Gespräch. Ich, ich habe gerade total im Kopf, dass ich so viele englische Wörter benutzt habe. Ich habe irgendwie auch nicht im Vorhinein mich mental darauf vorbereitet, dass ich das vielleicht nicht Deutsch tun sollte.
Ja, okay.
Ja, nein.
Ich habe den Eindruck, du bist so der Typ, der jetzt durch den Tag geht und dann fallen dir ständig noch wieder Sachen ein und du denkst, oh Gott, das habe ich auch noch gesagt oder so. Oh, so den Eindruck machst du auf mich.
Komplett.
Aber ich glaube, du kannst chillen. Ich glaube, du kannst dich zurücklehnen. Irgendwo zwischen ja. Weltordnung und wilde Kerle haben wir uns getroffen.
Ja. Ich hoffe, dass sie das hören. Das wäre witzig. Eva, es war schön. Danke dir.
Das war eine gute Stunde mit Jonas von Simplicissimus. Und das war die erste gute Stunde aus meinem neuen YouTube-Studio. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, wir haben uns zusammen mit dieser großen Neuerung auch ein neues Cover und Design gegönnt. Nach ziemlich genau 7 Jahren ist das erste Mal, dass wir einen Relaunch machen bei Deutschland 3000. Und ich hoffe, die neue Optik gefällt euch genauso gut wie mir. Ich muss aber auch sagen, ich hing ganz schön an diesem alten Deutschland 3000 Logo. Ich habe in den letzten Wochen wirklich so alles nochmal zusammengeklaubt, was ich zu Hause mit dem alten Logo hatte und habe dabei eine ganze Kiste gefunden voller Socken. Die war irgendwie, ich weiß auch nicht, die stand hier in so einer Kiste in meinem Büro und ich hatte sie vergessen. Und wir haben das jetzt zum Anlass genommen, obwohl man das vielleicht eigentlich nicht macht, wenn man schon ein neues Logo hat. Aber auf dem YouTube-Kanal verlosen wir nochmal diese allerletzten Vorräte von Socken mit dem alten Deutschland 3000-Logo. Falls ihr Bock auf so ein paar habt, dann schicke ich euch jetzt einmal zu diesem Kanal. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht in jeder Folge hier auf den Podcast-Plattformen die ganze Zeit von YouTube reden, aber zum Start sei es mir einmal vergönnt. Guckt da mal vorbei, lasst gerne ein Abo da. Das hilft uns jetzt gerade in dieser Start- und Wachstum Phase. Und ansonsten soll sich aber natürlich gar nichts ändern für euch und ihr verpasst auch nichts aus den Folgen, wenn ihr sie hier hört, anstatt sie anzugucken. Es ist einfach so eine Entwicklung in der Podcast-Welt in den letzten Monaten gewesen, dass mehr und mehr Formate auch als Video verfügbar sind. Und ich freue mich voll, dass der NDR und die ARD das mit Deutschland 3000 jetzt auch machen und dass sie sich das vor allem auch leisten wollen. Ansonsten behalten wir aber natürlich alle Rituale bei und dazu zählt auch, dass ich euch ganz am Schluss noch einen anderen ARD-Podcast empfehle. Letzten Sommer war ja Levi Pinnell hier zu Gast. Es war eine meiner Lieblingsfolgen 2025, weil ich diesen lustigen Typen aus dem Internet da mal etwas ernster und sehr persönlich kennenlernen durfte. Damals hat Levi mir erzählt, dass er die kurzen Insta- und TikTok-Videos irgendwie durchgespielt hat und auf der Suche nach was Neuem ist. Und kurz drauf startete dann das Gegenteil von einem Kurzvideo, nämlich sein Podcast. Zusammen mit Fabian Raschagei, den man auch vor allem von TikTok kennt, spricht Levi immer freitags über alles, was die beiden bewegt. Von Mental Health und irgendwelchen Alltagsgeschichten bis hin zum Teil sehr speziellen Rabbit Holes. Musst du durch, heißt der Podcast. Und genau wie Deutschland 3000 gibt es den auf allen Podcast-Plattformen und zusätzlich zum Gucken auf YouTube. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Jetzt kommt ganz zum Schluss gleich noch die Frage, die Jonas mir für meinen nächsten Gast mitgegeben hat. Und dann war es das auch von mir. Ich sag bis in 2 Wochen. Macht's gut. An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Sabine Lebeck, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Okay, Jonas, jetzt brauche ich ganz zum Schluss noch eine Frage von dir für meinen nächsten Gast. Ich verrate dir aber nicht, wer es ist.
Okay, ich habe eine. Was führst du dir vor Augen, wenn die Lage der Welt dich herunterzieht?
Okay, das schließt dann vielleicht auch ganz gut an heute an. Insofern gute Frage, nehme ich mit.